Sieg waren. Das ist unser Thema heute Morgen. Wenn Sie diesen Titel so hören, dann klingt das eher wie der Titel eines Ritterfilmes, die Rüstung der Unbesiegbaren. Und mancher wird sicherlich kritisch zurückfragen, nehmt ihr den Mund da nicht etwas voll, wenn ihr als Christen behauptet, ihr hättet die Rüstung der Unbesiegbaren anzulegen. Wie viele Niederlagen müssen auch Christen und auch christliche Gemeinden immer wieder erleben? Kann man da guten Gewissens von Unbesiegbarkeit sprechen? Und gerade heute am sogenannten Toten Sonntag, da wird uns doch unsere Hilflosigkeit besonders vor Augen geführt. Auch Christen müssen sterben. Und gerade letzte Woche haben wir von einem bewährten Christen aus unserem Bekanntenkreis erfahren, der in seinem Umfeld noch sehr gebraucht worden wäre. Und trotzdem hat Gott es zugelassen, dass er beim Holzhacken an einem Kreislaufversagen gestorben ist. Sind wir wirklich unbesiegbar? Und heute am Sonntag vor dem ersten Advent, da steht unser ganzes Land im Zeichen des Todes. Und der dunkle Totensonntag in fast allen Kalendern. Viele Menschen werden sich heute auf den Friedhöfen einfinden, werden dort Blumengewinde niederlegen, werden ihrer verstorbenen Angehörigen gedenken und werden sicherlich auch manche Tränen weinen. Und selbst in den Medien kommt das Thema Tod häufiger zur Sprache als sonst üblich. Ich habe im Fokus Online den Bericht über ein Interview mit dem Literaturkritiker Marcel Reich-Ranitzky gefunden. Das ist wahrscheinlich abgedruckt in der Nummer 47, in der Nummer 47 von Fokus. Und da sagt Reich-Ranitzky, es quäle ihm vor allem, Zitat, das ständige Bewusstsein, dass die Zeit vergeht, dass die mir eingeräumte Lebensspanne mit jedem Tag, mit jeder Stunde kürzer wird. Und Reich-Ranitzky sagt, dass dieses Nicht-mehr-Vorhandensein, so versteht er den Tod, das sei die größte Katastrophe und es sei ihm unmöglich, über das Alter nicht zu klagen. Und dann fügt er hinzu, ich habe den dunklen Eindruck, dass Gott mir und meiner Familie nie geholfen hat. Und deswegen könne er auch nicht an Gott glauben und auf Gott vertrauen. Nun wird sicherlich ein Unbeteiligter es nicht wagen, über eine solche Biografie und ein solches Urteil zu richten. Aber man könnte Reich-Ranitzky auch sagen, hat Gott dir wirklich nirgendwo geholfen? Du bist der nationalsozialistischen Bedrohung entkommen. Deine Frau ist mit rausgekommen damals. Gott hat dir ein langes Leben geschenkt, viel Erfolg, große Möglichkeiten, in breitester Öffentlichkeit zu wirken. In dem Bereich, der dir wirklich am Herzen lag, nämlich der Literatur. Hat Gott wirklich dir nie geholfen? Ich denke, diese Zitate von Marcel Reich-Ranitzky lassen ihn typisch werden für viele Menschen, die einerseits mit Anklage und Selbstgerechtigkeit vor Gott treten, die nicht sehen, dass Gott ihnen an vielen Stellen auch geholfen hat und die zugleich mit ihrem Groll oder ihrer Ablehnung gegen Gott doch auch ihre Hilflosigkeit gegenüber dem Tod überdeutlich anerkennen müssen. Liebe Gemeinde, es ist kein Wunder. Es ist kein Wunder, dass der Tod für uns so fremd und so erschreckend daherkommt. Die Bibel macht deutlich, dass der Tod eben nicht normal ist und auch nicht zufällig in der Welt. Es besteht ein enger Zusammenhang zwischen dem Tod und jener finsteren Macht, von der Paulus in unserem Predigttext hier redet, nämlich zwischen dem Tod und dem Teufel. Jesus hat diesen Zusammenhang selbst beschrieben. Jesus hat es gesagt in Johannes 8, Vers 44. Wörtlich hat er gesagt, der Teufel ist ein Mörder von Anfang an. Er ist nicht nur der Lügner von Anfang an, das Zitat ist uns geläufiger. Aber Jesus sagt, der Teufel ist ein Mörder von Anfang an. Und ich habe das Wort im Griechischen extra nochmal wortwörtlich nachgeguckt und da steht wörtlich sogar noch schärfer, ein Menschenmörder. Ein Anthropoktonos, ein Menschenmörder, das ist der Teufel. Er will unseren Tod. Und darum hat er schon die ersten Menschen mit falschen Versprechungen dazu verleitet, dass sie sich gegen den Gott des Lebens erhoben haben. Und dass sie in ihrer Rebellion sich an Gott vergangen haben, sich ihm nicht vertrauensvoll unterordnen wollten.
Und dann haben sie als Lohn der Sünde den Tod geerntet, wie Paulus schreibt. Der Tod ist der Lohn der Sünde. Und seitdem ist das menschliche Leben von dem gekennzeichnet, was Reich Ranitzky als die größte Katastrophe beschreibt. Eben vom Tod. Und das gilt ohne Ausnahme. Und das hat den Anschein, als sei gegen diesen Menschenmörder, Teufel, kein Kraut gewachsen. Umso triumphaler ist dann, was wir in der Lesung eben in Offenbarung 21 von Herrn van der Perk vorgetragen gehört haben. Da heißt es, Offenbarung 21, Vers 4, Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen und der Tod wird nicht mehr sein. Noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein. Der Tod wird nicht mehr sein. Und darum steht im Kalender der Christen heute nicht das dunkle Wort Totensonntag, sondern das strahlende Wort Ewigkeitssonntag. Der lebendige Gott richtet heute und gerade heute unseren Blick über die Gräber hinweg. Und er sagt, Leute, habt keine Angst. Die Macht des Todes steht immer wieder deutlich vor euch, das ist wahr. Aber ich habe den Tod besiegt und der Tod wird nicht mehr sein. Und jeder, der im Vertrauen auf meinen Sohn Jesus Christus stirbt und an ihn glaubt, der wird sich des ewigen Lebens freuen dürfen. Der Tod wird nicht mehr sein. Als Leute, die zu Jesus Christus gehören, gehen wir einer Zukunft entgegen, in der der Tod ausgespielt hat. Das ist die Zukunft. Und darum stehen Christen in einer ganz einzigartigen Spannung. Wir wissen einerseits, ja, wir stehen auf der Seite des Siegers Jesus Christus. Und in diesem Sinne sind wir unbesiegbar. Der Jesus hat gesagt, in der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost. Ich habe die Welt überwunden. Wir sind unbesiegbar. Und gleichzeitig gilt, der Teufel darf zurzeit noch seine Rückzugsgefechte führen. Das ist eine Tatsache, von der die Bibel sehr deutlich redet. Und deshalb haben die Reformatoren den Teufel auch zu Recht den Kettenhund Gottes genannt. Das heißt, er liegt an der Kette. Er darf nicht weiter, als Gott zulässt. Aber er ist da. Er kann knurren. Und wenn wir ihm zu nahe kommen, kann er uns auch beißen. Wir wissen im Letzten nicht, warum Gott es in dieser Zeit noch zulässt, dass der Teufel Kettenhund ist. Gott könnte ihn sofort total stoppen. Wir wissen sicherlich, dass ein Grund darin liegt, dass Gott uns auch erzieht, dass Gott uns lehrt, im Glauben und im Glaubensgehorsam zu leben. Dass Gott uns in manche Anfechtung hineingeraten lässt, damit wir es lernen, nach seiner Hand zu greifen und ihm zu vertrauen. Und so kann Gott sogar den Teufel benutzen, um uns dadurch zu erziehen und im Glauben vorankommen zu lassen. Aber wir wissen nicht alles. Wir blicken nicht in Gottes Geheimnisse hinein. Und wir müssen einfach dieses Faktum, diese Tatsache zur Kenntnis nehmen. Noch ist der Teufel da, wenn auch er nicht weiter kann, als Gott zulässt. Aber weil er noch da ist, darum brauchen wir eine Schutzrüstung gegen ihn. Jeder Einzelne braucht diese Schutzrüstung und als Gemeinde brauchen wir diese Schutzausrüstung gegen den Teufel auch. Wir brauchen die Rüstung der Unbesiegbaren. Wir brauchen sie, damit er uns nicht lähmen kann in unserem Dienst, damit er nicht verhindern kann, dass wir zur Ehre des lebendigen Gottes leben. Wir brauchen diese Rüstung, damit der Teufel die Freude unseres Glaubens nicht ersticken kann. Wir brauchen diese Rüstung, damit wir den klaren Blick auf das Ziel bewahren und uns nicht verstricken und verzetteln in falsche Wege. Das Leben des Christen ist ein Kampf, hat Paulus gesagt. Nicht gegen Menschen, sondern, wie es hier in Vers 11 steht, Sie sehen das auch, zieht an die Waffenrüstung Gottes, damit ihr bestehen könnt gegen die listigen Anschläge des Teufels, denn wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Mächtigen und Gewaltigen, nämlich den Herren der Welt, die in dieser Finsternis herrschen, mit den bösen Geistern unter dem Himmel. Diesen Vers haben wir ausführlich besprochen und gesehen, dass es eigentlich nicht um einen Kampf mit Menschen geht, sondern gegen den Teufel und seine Diener, die Dämonen. Aber unser Vater im Himmel setzt uns diesen Kampf nicht schutzlos aus. Das ist das Entscheidende. Es ist zynisch, es ist verantwortungslos, wenn ich jemanden in einen Kampf hineinschicke, für den er nicht ausgerüstet ist. Das haben die Diktatoren gemacht, wenn ihnen die letzten Fälle davon schwammen. Dann haben sie Leute in verlorene Kämpfe ohne Ausrüstung hineingeschickt und in Kauf genommen, dass sie elend dabei umgekommen sind. Das macht Gott nicht. Er hält uns eine Rüstung bereit. eine Rüstung, mit der wir, wie es in Vers 11 heißt, bestehen können gegen die listigen Anschläge des Teufels. Und das ist die Rüstung der Unbesiegbaren. Wohlgemerkt, es ist nicht die Rüstung der Unfehlbaren. Wir machen noch eine Menge Fehler, solange wir hier auf dieser Erde leben, weil wir Menschen sind, weil wir noch Sünder sind. Es ist nicht die Rüstung der Unfehlbaren. Es ist auch nicht die Rüstung, und ich bitte das sehr genau zu sehen, es ist auch nicht die Rüstung der Unverletzbaren. Wir sind noch verletzbar als Christen in dieser Welt. Wir sind noch anfällig. Uns kann noch manche Wunde geschlagen werden, innerlich und äußerlich. Aber wir sind doch die Unbesiegbaren. Und darum ist es ein großes Vorrecht, diese Rüstung tragen zu dürfen. Und ich hoffe für uns alle, dass wir in dieser Rüstung leben. Ich wünsche Ihnen so sehr, dass Sie mit dieser Rüstung durch Ihr Leben gehen. Wir haben am vergangenen Sonntag schon die ersten Teile dieser Rüstung kennengelernt. Wir hatten gesehen, dass der Apostel Paulus hier als Beispiel die Ausrüstung des römischen Soldaten vor Augen hat. Und diesmal haben wir ihn die auch mit auf den Gottesdienstzettel gedruckt, damit Sie sich das so ein bisschen vorstellen können. Das ist keine Karikatur, sondern eine schematisierte Zeichnung hier. Dieser Soldat, den man da erkennen kann, als Paulus diesen Epheserbrief schreibt, befindet er sich in römischer Gefangenschaft. Und er hat wahrscheinlich so einen Soldaten da vor sich gesehen. Wahrscheinlich nicht in voller Montur, aber das wird ihn auf diese Idee gebracht haben, möglicherweise. Jawohl, wir brauchen als Christen auch so eine Rüstung. Eine geistliche Waffenrüstung. Und dann zählt Paulus 6 Gegenstände auf, die zu dieser Rüstung gehören. Das ist der Gürtel, dann das Panzerhemd, dann diese eigenartigen Schnürschuhe hier, sehen aus wie Sandalen, dann der große Schutzschild, der Helm, ob dieser Helm nun so ausgeschmückt war, das ist nicht mit Sicherheit mehr zu sagen. Und das Schwert. Und das Schwert, wenn wir noch sehen, um das es uns geht, ist das kleine Schwert, was er hier so an der Seite stecken hat. Und nicht das große. Da gibt es im Griechischen 2 ganz unterschiedliche Begriffe dafür und wir werden auch sehen, warum das wichtig ist. Es ist das kleine Schwert. Kommen wir gleich dazu. Paulus sagt, Leute, wenn ihr gut gerüstet sein wollt für diesen Kampf gegen den Teufel, dann braucht ihr alle 6 Teile, die ich jetzt aufzähle. Und deswegen steht hier in Vers 11 und Vers 13 auch zweimal das Wort, ergreift die Waffenrüstung Gottes. Da steht wörtlich, ergreift die volle Waffenrüstung Gottes. Ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes. Es ist also wichtig, dass Sie und ich alle 6 Teile bei uns haben. Nicht, dass einer sagt, ich beschränke mich auf 1, 3 und 5 und du kannst dann vielleicht 2, 4 und 6 nehmen und dann machen wir Teamwork. Sondern Paulus sagt, es ist wichtig, dass ihr die vollständige Waffenrüstung habt. Alle 6 Teile. Und deswegen will ich nochmal kurz in Erinnerung rufen, die ersten 4 Ausrüstungsgegenstände, die dazugehören. Das war erstens der Gürtel der Wahrheit. Der Gürtel der Wahrheit. Das war erst dieser Gürtel. Der Gürtel, der war wichtig. Das war so ein Leibgurt. Damit wurde die Tunika hochgebunden, damit man bereit war, loszugehen in den Kampf. Die Bereitschaft für den Kampf. Dafür brauchte man den Gürtel. So wie wir es heute schon im Wochenspruch gehört haben. Jesus hat auch gesagt, lasst eure Lenden umgürtet sein und seid gleich den Menschen, die warten. Also seid bereit. Habt den Gürtel angeschnallt. Nicht den Gürtel enger geschnallt, sondern den Gürtel angeschnallt. Das heißt, seid bereit für diesen Kampf. Und jetzt die Frage, worin besteht dieser Gürtel? Paulus hat gesagt, wodurch sind wir vorbereitet zum geistlichen Kampf? Unser Gürtel ist Wahrheit. Und Wahrheit meint hier einmal die inhaltliche Wahrheit der biblischen Lehre und Wahrheit meint aber auch noch diese Wahrhaftigkeit, die Ernsthaftigkeit. Das heißt, ein Leben in der ungeteilten Hingabe an Christus, das meint Paulus. Ihr seid bereit, ihr habt dann den Gürtel angeschnallt. Ihr seid dann bereit für den geistlichen Kampf, wenn ihr ungeteilt in der Hingabe an Jesus Christus lebt. Wenn ihr mit ganzer Ernsthaftigkeit ihm nachfolgt, wenn das euer Leben ausmacht. Der Gürtel also, der Ausdruck für die Bereitschaft, die wir haben durch die wahrhaftige Hingabe an Christus. Und ich frage Sie, haben Sie diesen Gürtel angeschnallt? Leben Sie in dieser ungeteilten Hingabe an Jesus Christus. Ungeteilt meint nicht, dass sie ohne Fehler oder ohne Sünde sind. Aber ungeteilt heißt, dass das wirklich ihr Leben bestimmt, dass sie dem Herrn, der Herren nachfolgen und ihm ganz dienen wollen. Das war der erste Teil der Ausrüstung. Und dann zweitens der Panzer der Gerechtigkeit. Dieser Brustpanzer, das ist dieses Art Kettenhemd, der bedeckte sowohl den vorderen als auch den hinteren Teil, der schützte alle wichtigen Organe, Herz, Lunge, Atemwege. Und Paulus sagt, unser Schutzpanzer ist die Gerechtigkeit. Und Gerechtigkeit, das betrifft einmal unsere rechtliche Stellung vor Gott.
Wir haben gesehen, wer an Jesus glaubt und von ihm die Vergebung der Sünden empfängt, der ist nicht länger verurteilt, sondern der ist gerecht gesprochen, der ist freigesprochen, der ist von dem heiligen Gott für gerecht erklärt. Das heißt, ein Mensch, der an Jesus Christus glaubt, hat eine völlig veränderte Stellung vor Gott. Und das ist unser großer Schutz. Wir stehen nicht mehr unter dem Zorn Gottes. Wir sind angenommen als Gottes Kinder. Und deswegen kann der Teufel uns nicht mehr verklagen. Der Teufel ist der große Ankläger und sagt, da hat er wieder gesündigt. Sieh mal Gott, so sind deine Menschen. Und Gott sagt, mein Sohn ist für ihn gestorben. Er hat Vergebung seiner Schuld. Er ist gerecht in meinen Augen. Das ist unser Schutz. Und dann meint Gerechtigkeit, wer vor Gott gerecht gesprochen ist, der soll jetzt auch ein moralisch gerechtes Leben führen. Und darauf zielt Paulus hier, denn er schreibt ja an Leute, die sind schon Gottes Kinder, die sind schon gerecht gesprochen. Und denen muss er jetzt nicht schreiben, nun lasst euch auch noch gerecht sprechen, sie sind ja schon gerecht gesprochen. Sondern denen macht er jetzt deutlich, Leute, Gerechtigkeit, wer jetzt gerecht vor Gott dasteht, wer Vergebung seiner Sünde hat, der soll nun auch ein moralisch gerechtes Leben führen. Und gerecht, das heißt dann gehorsam gegenüber dem Willen Gottes. Unsere Lebensführung soll geprägt sein von moralischer Gerechtigkeit. Und auch darin liegt natürlich ein Schutz vor dem Teufel, weil je gerechter wir leben, umso weniger Ansatzpunkte der Teufel hat, um sozusagen Zwietracht zu sehen, einen Fuß in unser Leben gewissermaßen wieder hineinzubekommen. Moralisch gerecht leben. Und diese moralische Gerechtigkeit betrifft auch scheinbare Kleinigkeiten. Zum Beispiel die Art und Weise, wie wir miteinander umgehen. Dazu hat Paulus ja auch im Epheserbrief einiges gesagt, dass wir in gegenseitiger Liebe miteinander umgehen sollen. Dass wir demütig und besonnen und geduldig und fürsorglich zueinander sein sollen. Und gerade in so einer Umbauphase, wie wir sie jetzt durchlaufen, da gibt es ja auch manche praktischen Konfliktpunkte. Man sagt, manche Gemeinden hätten sich schon zerstritten wegen der Gardinenfarbe im Gemeindehaus. Soweit wird es bei uns sicherlich nicht kommen, aber unterschiedliche Vorstellungen zu manchen praktischen Fragen gibt es bei uns ganz bestimmt auch. Und da ist es wichtig, dass wir uns in diesen praktischen Fragen nicht verhalten wie jeder Kaninchenzüchterverein oder Sportverein. Und jetzt nur diese eine praktische Sache sehen und streiten, als wäre das der Nabel der Welt. Sondern auch da ist es wichtig, dass wir uns klar machen, wir tun diese Arbeit als Christen. Und je gerechter wir miteinander umgehen, umso weniger Chancen hat der Teufel, Zwietracht unter uns zu sehen und uns von unseren geistlichen Aufgaben abzulenken. Und darum ist es wichtig, dass wir in allem, was wir tun, diesen Panzer der Gerechtigkeit versuchen anzulegen und im Blick zu behalten. Und dann das Dritte, die Schnürschuhe des Evangeliums. Luther übersetzt, seid gestiefelt. Da setzt er gewissermaßen die Kleidung unserer Soldaten voraus, die ja Stiefel tragen. Wörtlich steht hier, seid beschuht an den Füßen mit der Bereitschaft für das Evangelium des Friedens. Das heißt, seid allzeit bereit. Das soll euer geistliches Schuhwerk sein, dass ihr das Evangelium des Friedens ausbreitet. Dass wir losziehen, um den Menschen zu sagen, wie sie Frieden mit dem heiligen Gott bekommen können. Das soll unser Schuhwerk sein. Dazu sollen wir bereit sein. Wir sollen allzeit umgegürtet, umgeschnürt haben, diese Schnürschuhe des Evangeliums. Und durch diesen Dienst, dass wir Menschen das Evangelium des Friedens sagen, wie sie Frieden mit Gott bekommen können, dadurch zieht Jesus Menschen aus dem Machtbereich, aus der Tyrannei des Teufels heraus. Und darum sind auch diese Schnürschuhe, mit denen wir bereit sind, loszugehen, das Evangelium des Friedens zu verkünden, ein wichtiger Bestand in der Waffenrüstung gegen den Teufel. Und dann viertens hatten wir gesehen, der Schild des Glaubens, Vers 16, hier hat Paulus das Langschild des römischen Soldaten vor Augen. Der konnte mit seinem ganzen Körper hinter diesem Schild in Deckung gehen und die gefährlichen Brandpfeile blieben dann in diesem Schild stecken und sie sind verloschen, noch bevor sie Schaden anrichten konnten. Und so sagt Paulus, müssen wir im geistlichen Kampf uns schützen gegen die Brandpfeile des Teufels, gegen falsche und sündige Gedanken, gegen Zweifel, Ungehorsam, Bitterkeit, Hass, Zorn, Groll. Und er sagt, was ist unser Schutzschild? Womit können wir diese Brandpfeile rechtzeitig ersticken, bevor sie ihr Zerstörungswerk in unserem Herzen und in unserer Gemeinde anrichten können? Und Paulus sagt, unser Schutzschild ist der Glaube. Das heißt hier das persönliche Vertrauen zum Herrn Jesus Christus. Dass wir mit ihm leben, dass wir uns zu ihm flüchten, dass wir nicht meinen, wir könnten mit diesen Pfeilen der falschen und bösen Gedanken und falschen Impulse selber umgehen, weil wir so erfahren und weil wir so besonnen und weil wir so souverän sind, sondern
der Glaube an den Herrn, das ist unser Schutzschild, dass wir uns zum Herrn Jesus Christus flüchten und dass wir ihm sagen, Herr, wir können nicht allein mit diesen Pfeilen umgehen, weder als Einzelne noch als Gemeinde. Wir brauchen deinen Schutz und wir brauchen es, dass du uns vergibst, immer wieder neu. Und wir brauchen es, dass du uns Klarheit schenkst und Durchblick, damit wir überhaupt kapieren, in welche Fallen wir tappen könnten. Und wir brauchen es, dass du uns Mut gibst, dem Bösen zu widerstehen und Freude, deinem Wort zu gehorchen. Also, wir brauchen den Schild des Glaubens. Das ist der wirkungsvollste Schutz gegen alle Versuchung und auch gegen alle Entmutigung, die uns manchmal treffen will. Entmutigung. Der Teufel will uns gern entmutigen. Dass wir sagen, ach, es bringt ja doch nichts, das ist ja alles so schwierig und wir kommen ja doch nicht voran und immer wieder die gleichen Probleme. Unser Schutzschild ist die Zuflucht zum Herrn Jesus Christus. Dass wir sagen, Herr, hilf du uns. Und wir erwarten alle Hilfe von dir. Und deswegen konnte auch der Apostel Johannes schreiben in 1. Johannes 5, Vers 4, unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Das sind die ersten vier Ausrüstungsgegenstände. Jetzt kommen wir zum fünften, den Paulus uns dringend ans Herz legt. Zur Rüstung der Unbesiegbaren gehört fünftens der Helm des Heils. Die römischen Soldaten hatten einen Helm aus dickem Leder oft und da waren so Metallplatten angebracht. Manchmal auch in Bronze, also sehr stabil sollte das sein. Dazu ein Nackenschutz, der hat den Kopf ringsum geschützt, dieser Helm, und musste einen Schlitz natürlich für die Augen freilassen, dass der auch noch was sehen konnte und entsprechend dann sich orientieren im Kampf, damit er wusste, wo er selber hinschlagen sollte. Und dieser Helm war wichtig unter anderem zum Schutz gegen die Kavallerie. Also wenn Reiter kamen und dann mit ihren großen Spießen auf die Infanteristen einschlugen, dann war es wichtig, einen entsprechenden Helm auf dem Kopf zu haben. Dass man aufrecht gehen konnte, dass man im Kampf aufschauen und vorausgehen konnte. Dazu war dieser Helm unverzichtbar. Wer den Helm trägt, den richtigen Helm, der kann den Kopf heben. Der kann mutig nach vorne sehen. Und Paulus sagt, Leute, was ist jetzt unser Kopfschutz? Welchen Helm sollen wir aufsetzen im Kampf des Glaubens? Und die Antwort, die er gibt, ist, dass er sagt, nehmt den Helm des Heils. Euer Helm ist das Heil, die Rettung. Aber wir müssen genauer hingucken. Das heißt jetzt nicht, ergreift das Heil. Denn das hatten sie ja schon ergriffen. Also nehmt den Helm des Heils, heißt nicht, bekehrt euch, kommt zum Glauben an Jesus Christus. Denn Paulus schreibt hier an Leute, die dieses schon getan hatten. Die lebten im Glauben. Die hatten sich bekehrt, die hatten Vergebung ihrer Sünden erfahren. Nein, was Paulus genauer meint, sehen wir in einem anderen Vers, den er schreibt. Da verwendet er eine ähnliche Formulierung, nur etwas ausführlicher. Und dieser andere Vers steht in 1. Thessalonicher 5, Vers 8. Und da sagt er, wir wollen angezogen haben als Helm die Hoffnung auf das Heil. Und das meint er offensichtlich auch hier. Die feste Zukunftshoffnung auf das vollendete Heil. Paulus redet hier von dieser unbezwingbaren Gewissenhoffnung der Christen. Die wissen, unser Heil, unsere Rettung wird im Himmel vollendet werden. Das ist hier gemeint. Der Helm der sicheren Hoffnung auf das Heil. Wir wissen, dass wir jetzt schon Gottes Kinder sind. Wir wissen, dass wir jetzt schon Vergebung der Sünden haben. Wir wissen, dass wir jetzt schon in der Verbindung mit Jesus leben dürfen. Dass wir das Bürgerrecht im Himmel bereits haben. Wir wissen, dass wir jetzt Tag für Tag uns auf unseren Herrn verlassen können, dass er uns nie mehr allein lässt. Dass er bei uns ist alle Tage. Das ist das eine. Aber wir haben eben auch noch mit diesen Kämpfen zu tun. Wir haben eben auch noch das Problem, dass wir immer wieder in Sünde fallen. Dass wir manchmal schwach werden. Dass wir Angst kriegen. Dass wir angefochten sind. Und das alles wird einmal, so sagt es die Bibel, ja endgültig überwunden sein. Und der Tod wird nicht mehr sein. Und Paulus sagt, Leute, das soll euer Schutzhelm sein. Die Heilsgewissheit. Das ist hier gemeint. Der Helm der Hoffnung auf das Heil. Das heißt, der Helm der Heilsgewissheit. Das ist euer Schutz. Dann könnt ihr aufrecht vorangehen und nach vorne schauen. Lasst euch eure Gewissheit nicht wegnehmen, dass der Christus, an den ihr glaubt, euch retten wird. Dass er euch sicher in den Himmel bringen wird. Dass er euch nicht loslassen wird. Dass er euch festhalten wird, bis ihr ganz am Ziel seid. Das ist der Helm. Nimm den Helm des Heils, sagt Paulus. Halte die Gewissheit fest, dass Jesus dich ans Ziel bringt. Und diese Gewissheit des Heils ist wie ein Schutzhelm. Sie macht den Kopf frei. Sie lässt uns fröhlich nach vorne blicken und siegesgewiss sein. Nimm den Helm des Heils. Und darum hat der Apostelkollege von Paulus, nämlich Johannes, einen ganzen Brief über die Heilsgewissheit geschrieben. Der erste Johannesbrief ist im Grunde genommen ein Brief über die Heilsgewissheit. den schreibt Johannes seinen Leuten, seiner Gemeinde und denen, die das mitlesen, damit sie sicheren Grund unter die Füße bekommen, damit sie den Helm des Heils auf den Kopf setzen, damit sie gewiss werden. Und Johannes schreibt da im 1. Kapitel Vers 4, ich schreibe euch das, damit eure Freude vollkommen werde. Ohne diese Heilsgewissheit haben wir auch nicht die Freude, weil wir nicht wissen, dass es gut ausgeht, wenn wir die Heilsgewissheit nicht haben. Und im Kapitel 5, Vers 13 sagt Johannes, 1. Johannes 5, Vers 13, ich schreibe euch das, damit ihr wisst, dass ihr ewiges Leben habt. Haben Sie diesen Helm der Hoffnung auf das Heil? Haben Sie diese Gewissheit, dass der Jesus Christus Sie sicher durchbringt bis ans Ziel? Wissen Sie, es ist ganz logisch, dass der Teufel mit Vorliebe unsere Heilsgewissheit angreift. Dass der Teufel uns einreden will, wir könnten unser Heil verlieren. Es könnte doch noch irgendwie schlecht ausgehen, obwohl wir zu Jesus gehören. Damit nimmt der Teufel uns die Freude am Glauben. Damit kann er uns lähmen. Und er bringt uns dann dazu, dass wir ständig um uns selbst kreisen und sagen, wirst du nun das Heil bewahren oder wirst du das Heil nicht bewahren? Und dann sind wir so beschäftigt mit uns selbst und mit unserem eigenen Problem, dass wir eben nicht den Kopf heben und mutig nach vorne sehen und unseren Dienst tun können. Und darum sagt Paulus, es ist so wichtig, nehmt den Helm der Heilsgewissheit, setzt den auf. Das ist das beste Mittel gegen alle Mutlosigkeit. Und nun fragt man ja, aber wodurch kriegen wir denn die Heilsgewissheit? Wodurch kann ich festen Boden unter den Füßen haben und wissen, dass der Herr Jesus Christus mich durchbringen wird? Wissen Sie, es gibt nur einen einzigen Ort, wo Sie Heilsgewissheit finden. Und das ist nicht Ihr Herz. Und das ist auch nicht die Erinnerung an irgendein Ereignis, das vielleicht 5 oder 10 oder 15 Jahre oder 5 Wochen zurückliegt, wo Sie sagen, da habe ich das und das gesagt und das getan und deswegen kann ich meines Heils gewiss sein. Sondern der Grund für unser Heil liegt in der Heiligen Schrift. Liegt, genauer gesagt, in der Verheißung, die Gott uns dort gibt. Jesus Christus sagt, meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Darauf kann unsere Heilsgewissheit ruhen, dass der Herr Jesus Christus sagt, wer zu mir gehört, wer sein Leben an mich bindet, wer sich im Glauben an mich klammert, den kann nichts mehr aus meiner Hand reißen. Niemand. Und dann fügt der Jesus noch hinzu, niemand kann sie aus meiner Hand reißen und niemand kann sie aus der Hand des Vaters reißen. Wir arbeiten mit doppeltem Netz. Darin liegt unsere Heilsgewissheit. In Gottes Verheißung. Oder was der Apostel Paulus schreibt in Römer 8. Das ist doch großartig. Sollten Sie jemals Zweifel haben an der Heilsgewissheit, dann lesen Sie Römer 8, Vers 31. Da sagt Paulus, was sollen wir nun hierzu sagen? Ist Gott für uns? Wer kann gegen uns sein, der auch seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern hat ihn für uns dahingegeben? Wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken können? Und die entscheidende Frage ist, gehört dein Leben Jesus Christus? Haben Sie Ihr Leben an diesen Herrn und König gebunden, der in unsere Welt gekommen ist, um uns zu retten? Haben Sie den Herrn Jesus Christus darum gebeten, dass er die Schuld und Sünde in Ihrem Leben austilgen soll, weil er am Kreuz gestorben ist? Haben Sie sich vor diesem Herrn Jesus Christus gebeugt und gesagt, sei du mein Herr, mein Leben gehört dir allein mit all den Problemen und Fehlern, die ich dir noch mitbringe. Ich verlasse mich auf niemanden sonst als allein auf dich. Und Jesus sagt, wer zu mir kommt, wer sich so an mich bindet, der findet hier in meinem Wort den Boden unter die Füße, den er braucht, den Grund aller Heilsgewissheit. Ich bin treu und halte meine Leute fest bis ans Ziel. Deswegen sagt Paulus, nehmt ihr, die ihr wirklich zu dem Herrn gehört, die euch vor Christus gebeugt habt, nehmt diesen Helm des Heils und lasst euch den nicht wegreißen. Und der trägt dann auch durch. Ich las kürzlich von dem Juristen und Widerstandskämpfer gegen Hitler, Friedrich Justus Perels. Er war unter anderem auch juristischer Berater der Bekennenden Kirche gewesen und gehörte zum Umfeld von Dietrich Bonhoeffer. Und als eine dieser Widerstandsaktionen gegen Hitler aufflog, wurde auch er verhaftet. Und im April 1945, noch kurz vor dem Ende des Krieges in Berlin, aus seiner Gefängniszelle herausgezerrt und von einem SS-Sonderkommando auf der Straße erschossen. Und kurz bevor dies geschah und Friedrich Justus Perels musste im Grunde genommen täglich in dieser Zeit damit rechnen, dass es geschehen würde, hat er Karfreitag 1945
an seine Frau folgenden Brief geschrieben und einen Auszug daraus lese ich Ihnen vor. Da sagt er, heute am Karfreitag steht der ganze Trost des Kreuzes Jesu Christi unmittelbar vor unseren Augen. Das ist eine starke und ewige Gewissheit, dass er für unsere Sünden dahingegeben ist und dass wir durch seine Wunden geheilt sind, also durch seinen stellvertretenden Opfertod am Kreuz. Diese Gewissheit, schreibt Perels, gibt er uns und macht uns damit in der großen Trübsal fröhlich und reißt uns aus der Angst und Qual. Das erfahre ich hier in ganz reichem Maße. Und daran und an nichts anderes dürft und sollt auch ihr euch halten. Das ist Gewissheit. Dass ein Mann in einem Umfeld, wo nichts Äußeres mehr Anlass zur Hoffnung gibt, wo er sicherlich auch in manchen Nächten mit seiner eigenen Angst und Sorge um die Familie zu kämpfen hatte, sagt, das ist die Gewissheit, dass der Herr Jesus Christus sein Leben für meine Schuld gegeben hat. Und dass ich ihm gehöre und dass er mich durchbringt. Das ist Gewissheit. Das ist der Helm des Heils. Und das ist der fünfte Ausrüstungsgegenstand, auf den wir nicht verzichten können. Haben Sie diesen Helm des Heils aufgesetzt? Und schließlich kommt Paulus dann zuletzt auf jene Waffe zu sprechen, die wir auch offensiv nutzen können. Und das ist sechstens und letztens das Schwert des Geistes. Er sagt in Vers 17 am Ende, und das Schwert des Geistes nehmt, welches ist das Wort Gottes. Diese Waffe war auch Angriffswaffe. Dieses kleine Schwert, da steht im Griechischen das Wort Machaira, und das heißt so viel wie Kurzschwert. Es gab auch dieses Langschwert, also das ist dieser lange Gegenstand hier, den Sie hier sehen, aber davon spricht Paulus nicht, sondern er spricht von diesem kleinen Schwert, was dort in der Scheide steckt. Und dieses kleine Schwert, das brauchte der Soldat für den Nahkampf. Dafür war es gedacht, damit konnte er angreifen und sich im Nahkampf auch verteidigen. Und die Anwendung dieses kleinen Schwertes erforderte nicht brachiale Gewalt, sondern Übung und Geschick. Und mit dieser aktiv anzuwendenden Waffe kann man dem Teufel widerstehen, sagt Paulus, das ist das Wort Gottes. Nun ist das ganz interessant. Diese Waffenart sagt uns etwas ganz Wichtiges darüber, wie wir mit der Bibel umgehen sollen. Die Bibel ist nicht das ungelenke, brachiale Langschwert, mit dem wir dem anderen gewissermaßen auf den Dez schlagen. Sondern das Wort Gottes ist das Schwert des Geistes, das Kurzschwert. Man könnte sagen, mit der Bibel fechten wir nicht Säbel, sondern Florett. Mit der Bibel wird nicht Säbel gefochten, sondern Florett. Und dazu hat Paulus an anderer Stelle mal was Hochinteressantes geschrieben. In 2. Timotheus 2, Vers 15. Da sagt er zu Timotheus, 2. Timotheus 2, Vers 15, erweise dich darum, dich als ein rechtschaffener und untadeliger Arbeiter, der das Wort der Wahrheit recht austeilt. Eigentlich steht da wörtlich, der das Wort der Wahrheit gerade schneidet. Und da klingt durch der weltliche Beruf, den Paulus hatte. Er war Zeltmacher. Und beim Zeltmachen kam es darauf an, dass man die Tierhäute sauber geschnitten hat und dann präzise aufeinander legte, damit das Zelt am Ende nicht riss. Zeltmacherarbeit war Präzisionsarbeit. Und Paulus wendet das jetzt an auf unseren Umgang mit der Bibel und sagt, du sollst, und da kommt der gleiche Ausdruck wie beim Zeltmacher, du sollst das Wort der Wahrheit gerade schneiden. Das heißt, du sollst mit der Bibel präzise umgehen. Du sollst nicht einfach irgendein Bibelwort wie so eine magische Keule auf irgendeinen Gegner gewissermaßen niederprasseln lassen, sondern du sollst die biblische Wahrheit sachgerecht anwenden. Du sollst das Wort Gottes kennen und sollst wissen, wie du die Herausforderung mit der Bibel, mit der Wahrheit der Bibel beantworten und bestehen kannst. Und wenn man ein guter Zeltmacher sein wollte, dann brauchte man dafür Übung. Dann musste man diese Präzision erlernen und praktizieren. Und indem Paulus sagt, Leute, nehmt das Schwert, das Kurzschwert, dieses Kleinschwert, das Kleinschwert für den Nahkampf, das präzise und filigran eingesetzt werden muss. Indem sagt Paulus uns, seid gründlich mit eurer Bibel. Er sagt zum Timotheus, sei ein fleißiger Arbeiter, damit du das lernst, sachgerecht mit der Bibel umzugehen. Und beispielsweise, wenn wir moralisch gerecht leben wollen, müssen wir doch diese vielfältigen Fragen, die der Alltag und die Praxis uns stellt, von der Bibel her gründlich und filigran angehen und lernen, was sagt die Bibel dazu, wie ist die biblische Wahrheit darauf anzuwenden. Und darum ist es so wichtig, dass wir es lernen, das Wort der Wahrheit präzise zu gebrauchen. Und darum ist uns auch die Bibelstunde so wichtig. Damit wir noch einen weiteren Ort haben, wo wir gründlich in der Bibel forschen und mit ihr umzugehen lernen. Gottes Wort ist das Schwert, mit dem der Heilige Geist den Christen verteidigt und den Teufel angreift. Und deswegen ist es so gut und so ermutigend, dass diese Macht des Wortes Gottes immer wieder in der Bibel uns bezeugt wird. Gottes Wort hat wirklich die Kraft, Widerstände und auch Anfechtung, die uns begegnet, auszuhebeln. Sehen Sie, Jeremia 23, Vers 29, da sagt Gott, ist mein Wort nicht wie ein Feuer, spricht der Herr, und wie ein Hammer, der Felsen zerschmeißt. Also Gottes Wort hat schon brachiale Durchsetzungskraft. Gottes Wort in sich selbst, diese Wahrheit, und die dürfen wir einsetzen. Und die Bibel sagt, Gottes Wort hat die Macht, in der Evangelisation Menschenherzen zu gewinnen. Im Hebräerbrief, Kapitel 4, Vers 12 steht, Gottes Wort ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Also Gottes Wort ist noch schärfer als jedes zweischneidige Schwert und deckt auf, was im Menschenherzen ist. Das heißt, Gottes Wort hat die Macht, Menschen davon zu überführen, dass sie als Sünder vor Gott dastehen. Menschen klarzumachen, dass sie Jesus Christus brauchen, um gerettet zu werden. Diese Macht hat das Wort Gottes. Diese Macht. Und das ist doch klar, dass der Teufel diese Waffe nicht mag. Weil das Letzte ist, was der Teufel will. Dass Menschen erkennen, ich brauche Jesus Christus als meinen Retter. Und Gottes Wort hat die Macht, Verführung aufzudecken, falsche Gedanken zu korrigieren, falsche Lehren zu entlarven und uns Klarheit zu geben. Diese Macht, diese Kraft hat Gottes Wort. Und darum lohnt es sich. Darum lohnt es sich auch, dass wir uns in unserer Predigtreihe bemühen, dieses Wort gründlich zu verstehen. Dass wir lernen, präzise zu erfassen, was Gottes Wort uns sagen will. Damit wir gerüstet sind für diesen Kampf des Glaubens, in dem jeder Christ steht. Und der Herr Jesus selbst ist das größte Vorbild, wie man das Schwert des Geistes einsetzen muss gegen die Anfechtung des Teufels. Sie können das in Matthäus 4 und in Lukas 4 nachlesen, wie der Teufel den Herrn Jesus in der Wüste versucht hat und versucht, ihn von dem Weg abzubringen, auf dem er für uns gestorben ist, um uns zu retten. Und Jesus hat dem Teufel immer widerstanden, indem er die Heilige Schrift anwendete und sie gegen die Versuchung des Teufels stellte. Mit den Worten, es steht geschrieben. Und dann hat der Herr Jesus den richtigen biblischen Zusammenhang genommen und damit sich selbst geschützt und den Teufel letztlich in die Flucht geschlagen. Das ist der große Reichtum des Wortes Gottes. Das ist unser Kleinschwert. Das ist die Offensivwaffe und auch die Defensivwaffe im Kampf des Glaubens. Und darum, lassen Sie mich das noch sagen, zum Schluss zu diesem Punkt. Darum weiß der Teufel auch, dass er schwersten Schaden anrichten kann unter den Christen, wenn er unser Vertrauen in die Wahrheit der Bibel erschüttert. Und darum hat der Teufel ein fundamentales Interesse an der Bibelkritik. Und darum können wir mit Fug und Recht sagen, die Bibelkritik ist ein Werk des Teufels, weil er damit das Schwert des Geistes stumpf machen will. Und darum hat der Teufel auch ein fundamentales Interesse daran, dass es ihm gelingt, unser Vertrauen in die, wie man sagt, Genugsamkeit der Bibel zu untergraben. Also, dass der Teufel uns einredet, ja, die Bibel ist ja schon ganz gut, aber so, wenn ihr wirklich umfassende Seelsorge in dieser schwierigen Zeit üben wollt, dann reicht es nicht, euch auf die Bibel zu verlassen, dann braucht ihr auch schon noch so die modernen Methoden der Psychotherapie, sonst könnt ihr nicht richtig Seelsorge machen. Die Bibel genügt nicht. Auch daran hat der Teufel ein Interesse, uns einzureden, dass die Heilige Schrift nicht genügsam sei für das geistliche Leben. Und erst recht hat der Teufel ein Interesse daran, dass sogar der Bibeltext selbst verfälscht wird. Und deswegen müssen wir als christliche Gemeinde ausgesprochen wachsam sein, wenn etwa solche Produkte auf den Markt kommen, wie die sogenannte Volksbibel, die nicht nur einfach eine Vereinfachung der Sprache bedeutet, sondern eine Verschluderung des biblischen Inhalts und versucht gewissermaßen in Gossensprache mit vermeintlich missionarischer Absicht die Bibel, ja, zu übersetzen kann man gar nicht sagen, irgendwie noch biblische Erinnerungen wachzuhalten. Wir richten hier nicht über die Motive derer, die das tun, aber wir sagen, dass hier das Schwert des Geistes stumpf gemacht wird. Und genauso wird das Schwert des Geistes kaputt gemacht mit dieser sogenannten neuen Bibelübersetzung in gerechter Sprache. Gerecht meint hier gerecht im Sinne des Feminismus und der linken Befreiungstheologie. Ich sage Ihnen nur mal ein paar wenige Beispiele. Da heißt es in Lukas 7 dann in der sogenannten Übersetzung in gerechter Sprache nicht den Armen wird die Freudenbotschaft gebracht, sondern die Armen bringen die Freudenbotschaft. Und in der Bergpredigt sagt Jesus dann nicht mehr, ich aber sage euch, also in Autorität und Vollmacht, sondern da sagt Jesus viel vorsichtiger, ich lege euch das heute so aus. Oder wenn wir an Lukas 11 denken, wo Jesus sagt, obwohl ihr böse seid, könnt ihr euren Kindern gute Gaben geben. Da sagt dann die sogenannte gerechte Übersetzung, obwohl ihr doch nichts Besonderes seid. Aber es ist schon ein Unterschied, ob wir nur nicht etwas Besonderes sind oder ob wir böse sind im Kern unseres Herzens. Und Jesus sagt, wie viel mehr wird der Vater im Himmel denen den Heiligen Geist geben, die ihn bitten? Und in der neuen Übersetzung in gerechter Sprache heißt dann, wie viel mehr wird die himmlische Quelle denen die Heilige Geisteskraft geben, die darum bitten. Es wird also ganz gezielt ausgemerzt, Gott der Vater, Gott der Herr. Es wird auch von Jesus nicht mehr an ganz vielen Stellen nicht mehr als dem Sohn Gottes gesprochen und damit auch gewissermaßen das gesamte Gefüge der Dreieinigkeit ins Wanken gebracht. Hinter dieser sogenannten Bibel in gerechter Sprache steht ein ganz massives ideologisches Interesse, das die Bibel verfälscht und zerstört. Und wir sehen, der Teufel denkt sich immer wieder neue Strategien aus, um dieses Schwert des Geistes uns aus der Hand zu reißen, es in Frage zu stellen, es als veraltet erscheinen zu lassen. Und wir müssen wachsam sein als Christen, dass wir das Schwert des Geistes nicht eintauschen gegen ein Kinderschwert aus Plastik oder gegen einen Holzknüppel, der nur wie ein Schwert angemalt ist. Es ist so wichtig, dass wir das wahre Schwert des Geistes benutzen, die echte Bibel. Und dass wir diese Bibel genau kennen und immer besser kennenlernen und präzise einsetzen. Und wir können es uns im Kampf des Glaubens gar nicht leisten, diese Waffe zu vernachlässigen. Damit haben wir die Waffenrüstung umfassend beschrieben, soweit das im Rahmen einer kurzen Predigt möglich ist. Wir brauchen alle 6 Gegenstände. Wir brauchen den Gürtel der Wahrheit, dass wir bereit sind in ungeteilter Hingabe an Christus. Wir brauchen den Panzer der Gerechtigkeit, dass wir geschützt sind, weil Gott uns freigesprochen hat und dass wir lernen, gerecht zu leben. Wir brauchen die Schnürschuhe des Evangeliums, dass wir allzeit bereit sind, das Evangelium auszubreiten. Wir brauchen aber auch den Schild des Glaubens, dass wir bei dem Herrn Jesus persönlich Deckung finden gegen die feurigen Brandpfeile des Teufels, die er immer wieder auf uns abschießt und uns zum Zweifeln und zum Müdewerden bringen will. Wir brauchen den Helm des Heils, dass wir mutig sind durch Heilsgewissheit, dass wir der Verheißung Gottes vertrauen, dass uns niemand aus seiner Hand reißen kann, denen, die zu dem Herrn Jesus Christus gehören, die ihm als ihrem Herrn glauben und nachfolgen. Und schließlich brauchen wir das Schwert des Geistes, brauchen wir die Heilige Schrift, die uns hilft und mit der Gott uns führt, mit der wir kämpfen können in Abwehr und Angriff. Das sind die 6 Ausrüstungsgegenstände. Und im folgenden Vers 18 betont Paulus dann noch die Wichtigkeit des Gebets, betet alle Zeit. Das Leben mit dieser Waffenrüstung ist also solchen Menschen nur möglich, die aus dem Gebet leben, in einer lebendigen Verbindung mit Jesus Christus. Aber diese Verse sind nochmal so wichtig, dass wir zu Beginn des neuen Jahres ausführlicher darüber reden werden. Und dann werden wir, so ich denke, im Januar unsere Epheser-Reihe zum Abschluss bringen. Dann haben wir etwa 1,5 Jahre mit diesem Buch verbracht und versucht, es so gut wie es uns möglich ist zu verstehen, damit wir auch den Epheserbrief als ein solches Kleinschwert anwenden können im Kampf des Geistes und im Kampf des Glaubens. Jetzt, ab kommenden Sonntag, gehen wir erstmal in die Adventszeit hinein. Und wir freuen uns darüber, dass unser Herr und Retter in diese Welt hineingekommen ist. Und dass der Herr Jesus dadurch alles in ein neues Licht getaucht hat. Aber wir wollen in diese Adventszeit hineingehen. Als Leute, die gut gerüstet sind. Als Leute, die sich jetzt nicht in eine Scheinwelt, nicht in eine Weihnachtsillusion flüchten. Sondern als Kinder Gottes sehen wir diese Welt sehr nüchtern. Wir wissen, es gibt den Teufel. Wir wissen, wir stehen im Kampf. Und deshalb brauchen wir jetzt und auch in der Adventszeit die volle Waffenrüstung, die uns unser Vater im Himmel bereitstellt. Und darum ist es für jeden von uns wichtig, gerade jetzt an dieser Schwelle des Kirchenjahres, ist es nochmal ein guter Anlass, uns zu fragen, hast du diese Waffenrüstung vollständig angelegt? Oder gibt es an irgendeinem Punkt in Ihrem oder in meinem Leben gewissermaßen einen Nachrüstungsbedarf, dass uns eine oder zwei dieser Waffen fehlen? Und dann sollten wir es nicht dabei belassen bei dieser Erkenntnis, sondern
sollten zu dem Herrn Jesus Christus gehen im Gebet und sagen, Herr, rüste mich vollständig aus, damit ich wirklich getrost in all die Kämpfe, die noch kommen, hineingehen darf. Gerade heute, am Ewigkeitssonntag, werden wir daran erinnert, wie ernst dieses Leben ist. Wir werden daran erinnert, welche wahnsinnigen Härten es auch mit sich bringen kann, auch für Christen. Und wir werden daran erinnert, wie wirklich die Folgen des Sündenfalls für uns alle noch sind. Aber zugleich, und das ist noch wichtiger, dürfen wir dieses wissen. Unser größter Feind ist ein geschlagener Gegner. Der Teufel ist ein geschlagener Gegner. Wir haben es mit einem Gegner zu tun, der noch zucken kann, der uns auch mit seinem Zucken manchmal noch ganz schön treffen kann, aber der bereits besiegt ist. Im 1. Johannesbrief, Kapitel 3, Vers 8 heißt es, dazu ist erschienen der Sohn Gottes, dass er die Werke des Teufels zerstöre. Und das hat der Herr Jesus getan. Er hat die Werke des Teufels zerstört. Und darum hat er auch die Macht des Todes gebrochen. Und so schließe ich mit dem Ereignis aus dem Zweiten Weltkrieg. Der Zweite Weltkrieg war noch nicht zu Ende. Und dennoch sprach der amerikanische Präsident schon 1944 den Satz, wir haben gesiegt. Schon 1944. Warum? Was gab ihm diese Gewissheit? Was war der Anlass dafür? Er sprach diesen Satz nach der Landung der alliierten Truppen in der Normandie. Von dem Augenblick an, 1944, als sie in der Normandie landeten, war der Nachschub unbegrenzt möglich. Und jeder, der sich militärisch auskannte, wusste, es würde jetzt nur noch eine Frage der Zeit sein, bis der Widerstand gebrochen sei und der endgültige Sieg erzielt. Dieser Sieg wurde dann erst 1945 sichtbar besiegelt. Aber schon 1944 wusste der amerikanische Präsident, wir haben gesiegt. Und das ist ein gutes Bild. Seit der Kreuzigung und der Auferstehung des Herrn Jesus Christus gilt, wir haben gesiegt. Der Teufel kann noch seine Rückzugsgefechte austragen und das tut er mit Wonne. Und dennoch tragen wir die Rüstung der Unbesiegbaren, weil die entscheidende Schlacht geschlagen ist. Und das Ende dieses Kampfes ist endgültig abzusehen. Der Herr Jesus Christus hat den Sieg errungen. Und darum tragen wir die Rüstung der Unbesiegbaren, weil wir dem Tod ein für allemal entronnen sind. Und auf der Seite des Siegers ewig stehen dürfen. Amen. Lassen Sie uns jetzt das Lied 278 miteinander.